Der erste Text nach der Pause ist aus dem zweiten Buch, Wirklich oben bist du nie. Und ich erfülle hier einen Herzenswunsch, dass ich den lese, nämlich meinen eigenen, weil das ist einer meiner Lieblingstexte. Und deswegen freue ich mich, dass ich den mal vor über 100 Leuten lesen darf. Marshmallows im Bannstrahl von Laserkanonen heißt er. Unweit des wenig bemerkenswerten Städtchens Ahlfeld an der Leine verirrt sich der vermutlich ansonsten eher durchfahrende Reisende unter Umständen in ein kleines Örtchen namens Brunkensen. Offenbar ist es jedoch nicht klein genug, um nicht auf einer eigenen Internetseite www.brunkensen.de die Romantik des Glenetales, in welchem das Schicksal in einer Laune die paar Häuser zurückgelassen hat, und das leistungsfähige Gewerbe zu preisen. Ob im Gedankenentwurf desjenigen, der sich an einem trüben Novemberabend das Internet ausgedacht hat, bereits www.brunkensen.de implementiert war, ich glaube eher nicht. Auf der Seite indes findet man Verweise auf Erstaunliches. Das Restaurant Pötchen Peine zum Beispiel oder die Firma Aureo, der Ideenshop, die sich dem Vertrieb von Urzeitkrebsen verpflichtet fühlt und uns mit einem weiterführenden Link sogar auf die Seite www.urzeitkrebse.de verweist. Blickt man hingegen auf Sehenswertes, kommt man aus dem Staunen kaum heraus. Da wird ein Erdrutsch von 1932 angepriesen, eine Windkraftanlage auf dem nahen Odenberg, ein Steinbruch und ein Oldtimer-Autosalon. In der Tat touristische Highlights. Ich stelle mir gerade vor, wie beim Jahresausflug des Frauenkreises der St. Lamberti-Gemeinde Hildesheim sich die kreisenden Frauen zuerst bei Pötchen Peine, die Mägen mit Urzeitkrebsen in Sauerrahmen vollschlagen, sich vor Oldtimern fotografieren lassen, gruselnd vor dem Erdrutsch von 1932 verweilen, um sich abschließend vor der Heimfahrt am nahen Odenberg mal so richtig durchpusten zu lassen. Nein, ich will hier nichts schönreden. Brunkensen zählt wahrlich nicht zu den 20 Orten auf der Welt, die man unbedingt gesehen haben muss, bevor man ins Gras beißt. Wäre da nicht, und die geneigte Leserschaft wartet ja nun schon ungeduldig darauf, ein kulturhistorisch-geologisches Highlight, die Lippoldshöhle. Hier soll in grauer Vorzeit ein Räuber gleichen Namens gehaust und die umliegenden Ortschaften nebst ihrer sich vermutlich von Urzeitkrebsen ernährende Bewohner terrorisiert haben. Heutzutage kriecht man durch modrige, nach Fäkalien stinkende Felsstollen und schaut kikuk aus einem kleinen Felsfensterchen in den Wald, an dem der Herr Lippold nach getanen Raubzügen seine Verdauungszigaretten geraucht haben mag, weil Frau Lippold der Meinung war, sie kriege sonst den Gestank aus den Rentierfällen nie wieder raus. Also letztlich auch nicht so doll, dass sich dafür Frauenkreise aus niedersächsischen Kirchengemeinden interessieren müssten. Außerhalb der Höhle jedoch finden wir recht ansehnliche Felsformationen, die für uns Kletterer nett erschlossen, saniert und hergerichtet wurden und die gerne ob ihrer schattigen Lage an der romantischen Glene, an deren Ufer sich die Urzeitkrebse paaren, im Hochsommer aufgesucht werden. Auch bei der Namensgebung der Kletterrouten entdecken wir Interessantes. Da gibt es einen Lippolds-Fluchtweg, der jedoch als solcher relativ untauglich ist, da jemand, der darauf das Weite sucht, sogar von einem Sechstklässler mit der Zwille abgeknallt werden könnte, da man im 5. Schwierigkeitsgrad aufwärts kletternd ja bekanntlich nicht wirklich Fahrt aufnehmen kann. Oder wunderbar Romantisches wie »So selten in den Mauern wohnt«. Ach, wenn doch nur allenthalben so viel Fantasie und Feinsinn walten würde, wie in dem Moment, da sich ein Erstbegehr genötigt sieht, seiner Kreation einen Namen zu geben. Doch das ist ein anderes Thema, nicht meins. Um mich jedoch meinem eigentlichen Anliegen zu nähern, möchte ich mich nun in aller Demut dem erstaunlichsten Routennamen des Brunkenser Klettergebietes widmen. Le Pantalon du Grimpeur déclenche la musique aiguë du forêt. Bevor ich die Übersetzung dieses wahrhaft epischen Namens liefere, möchte ich sozusagen als kleinen Service für Nicht-Romanisten etwas zur korrekten Aussprache beitragen. Denn nichts ist peinlicher und lässt einen mehr als Mitglied der sogenannten bildungsfernen Schichten dastehen, als das falsche Aussprechen von ausländischen Routennamen, zumal in der Sprache unseres Lieblings-Ex-Erzfeindes. Ich erinnere mich noch, wie sehr ich mir die Fähigkeit, in den Erdboden versinken zu können, herbeiwünschte, als ich eine hübsche Belgierin am Wandfuß des Rocher du Pape in Freire nach der Route Les Tourtereaux, was so viel wie die Turteltäubchen bedeutet, fragte, statt der korrekten Aussprache Les Tourtereaux jedoch etwas von Les Tartarus stammelte, was gelinde so viel wie die russischen Torten bedeutet. Ungelinde jedoch auch als die hässlichen Russinnen verstanden werden könnte. Nein, das war wirklich peinlich und davor möchte ich die werte Leserschaft schützen, indem ich hier nun versuche, die korrekte Aussprache des oben erwähnten Lindwurms in Lautschrift darzustellen, wobei ich mir der Tatsache bewusst bin, dass es in deutscher Lautschrift keine Entsprechung für den französischen Nasallaut gibt und ich mich mit der Buchstabenkombination NG, die dann vom Nutzer durch den Kolben zu näseln sei, zu retten versuche. Also, will man sich nicht vor hübschen Belgierinnen blamieren, so spreche man wie folgt. Le pantalon du grimpeur des clanches la musique aiguë du forêt. Dann klappt's auch mit der Routenfindung und vielleicht lässt sich ja die belgische Dame noch auf ein Techtelmechtel in der Höhle oder einen romantischen Abend am Erdrutsch von 1932 ein, wer weiß. Doch was bedeutet nun dieser unaussprechliche Quatsch eigentlich? Vorweg, ich möchte hier keine Gewähr für die Qualität meiner in 7 Jahren Schule und 10 Semestern Studium erworbenen Französischkenntnisse übernehmen. Also, wenn irgendein unbedachter Leser oder weibliches Exemplar dieser Gattung bei einer Examensprüfung durchrasseln sollte, weil darin der Satz Le pantalon du grimpeur déclenche la musique aiguë du forêt vorkommt und er sich meiner hier gleich gelieferten Übersetzung erinnert, in die Falle tappt, zack, bumm, boing, durchgefallen, Karriere im Eimer, die frisch Verlobte verlässt ihn, das Auto wird gepfändet, er verwahrlost, lebt zwischen Pizzakartons und verwesten Hauskatzen, die Freunde wenden sich von ihm ab, schließlich steht er mit einem Amboss um den Hals auf einer Autobahnbrücke, wird nur von einem zufällig vorbeikommenden rumänischen Lastwagenfahrer zurückgehalten. Wenn ihm all das widerfahren sollte, möge er sich bitte nicht auf mich berufen. Also, meines Wissens bedeutet Le pantalon du grimpeur déclenche la musique aiguë du forêt auf Deutsch etwa das Beinkleid des Kletterers entfacht die helle Musik des Waldes. Fast an jedem dieser Worte, dieses Übersetzungsversuches, werden nun vermutlich ganze Aulen von Französischlehrern herummäkeln, sei es, dass die einen behaupten, Beinkleid sei eine zu poetische und schwärmerische Übersetzung für Pantalon. Sie zögen das schlichtere Hose vor. Andere ergehen sich in dissertationsartigen Ausschweifungen über die Fragestellung, ob aigu nicht mit spitz oder schrill besser übersetzt sei als mit hell und so weiter und so weiter. Typisch deutsch kann ich nur sagen, Reformstau, Musikantenstadel, Hunde, die ungestraft auf Bürgersteige kacken und halbgebildete Französischlehrer, die ständig an allem herummäkeln, aber vermutlich nicht einmal wissen, was Urzeitkrebs auf Französisch heißt. Also nochmal, das Beinkleid des Kletterers entfacht die helle Musik des Waldes. Nun, ich kann nicht behaupten, dass mir das im Namen beschriebene oder ähnliches in den nunmehr weit über 30 Jahren, in denen ich manch Beinkleid durch den Wald zu tragen das Vergnügen hatte, jemals widerfahren sei. Wohl, dass es mir hin und wieder, vor allem nach speziellen dazu angetanen kulinarischen Genüssen vergönnt war, innerhalb meines Beinkleines Töne, ja, und wenn man einen sehr weit gefassten Kunstbegriff zugrunde legt, auch Musik zu erzeugen, so hatte diese jedoch keinerlei entfachende Wirkung auf irgendwelche Waldmusikanten. Zudem wäre es absolut unangemessen, die so entstandene Musik als hell bezeichnen zu wollen. Nein, ich kann mit solchen Erfahrungen leider nicht dienen. Bleibt die Frage, ob Hosen, speziell Kletterhosen, überhaupt irgendetwas entfachen können. Bei Musik, noch dazu von Waldmusikanten vorgebracht, habe ich da so meine Zweifel. Auch wenn ich weder den Erstbegeher von Le Pantalon du Grimpeur déclenche la musique aiguë du forêt, geschweige denn seine Beinkleider näher kenne. Ich glaube es einfach nicht. Wenn ich also Kletterhosen die Musikentfachfähigkeit hier in Bausch und Bogen abspreche, so bedeutet das keineswegs, dass ich glaube, Kletterhosen hätten grundsätzlich und überhaupt keinerlei Wirkung auf ihre Umgebung. In der Nähe von Kletterhosen vernehme ich zum Beispiel immer wieder menschliche Regungen wie Kopfschütteln, Prustgelächter, Augen verdrehen oder verlegen weggucken. Und hier ist es nun mein eigentliches Anliegen, deswegen ich mich der nicht unerheblichen Mühe dieser ausschweifenden Einleitung unterzogen habe. Betrachtet man nämlich die Beinkleider derer, die sich ob ihres Freizeitverhaltens als Kletterer bezeichnet sehen wollen, so wird man ihrer offenkundigen Sorglosigkeit hinsichtlich ihrer Reputation gewahr. Und ich meine hier ausdrücklich Hosinnen und Hosen, denn machen wir uns nichts vor, Kletterhosen sehen entweder albern oder hässlich aus, in einigen Gottlob seltenen Fällen sogar beides. Mal ehrlich, entweder sie sind funktional, praktisch und damit hässlich oder eben modisch, schick, trendy, hip, cool und damit albern. Nun bin ich und die, die mich kennen, werden dies ohne zu zögern bestätigen, ein Ausbund an Bescheidenheit und Selbstkritik und wage hier keineswegs zu behaupten, dass nicht auch meine Kletterhosen vom Bannstrahl eines guten Geschmackwächters verschmort würden wie Marshmallows von einer Laserkanone. Ich habe jedoch gewisse Vorkehrungen getroffen, um mich nicht zur Gänze dem ätzenden Spott von Hosenkritikern auszusetzen. Ich klettere zum Beispiel grundsätzlich in Jeans. Sie sind robust und strapazierfähig, besitzen einen zeitlos modischen Schick und vor allem, sie sehen nicht aus wie Kletterhosen. Immer wieder werde ich darob an den Wandfüßen dieser Welt mit Vorwürfen überhäuft. Jeans? Du kletterst in Jeans? Etwa in einem Tonfall gesprochen wie Bettnässer? Du bist noch Bettnässer? Ich bleibe dann immer ganz ruhig und spreche Sätze wie, ja, Jeans. Ich klettere in Jeans. Ich bin über 50, höre Jazzmusik, fahre ein tschechisches Auto, kaufe fertig gebratene Putenbruststreifen bei Plus und klettere in Jeans. Irgendwas dagegen? Ziemlich prompt kommt dann die Antwort, und mal ehrlich, es wäre auch deine gewesen, in Jeans kann man sich doch gar nicht bewegen. Es ist wohl die Weisheit des Alters, die mich gelassen entgegnen lässt. Ach, weißt du, ab einem bestimmten Alter ist eigentlich die Hose immer beweglicher als der Mensch. Also egal, was da um meine untrainierten Beine schlabbert, meine bahnschrankenhafte Unbeweglichkeit kann durch eine Hose weder befördert noch gelindert werden. Bocksteif bleibt bocksteif. Ein Güterwaggon wird ja schließlich auch nicht dadurch geschmeidiger, dass man ihn in Elastan wickelt. Aber, das gestehe ich ein, auch Jeans stoßen von Zeit zu Zeit an ihre Grenzen. Ich lebe mit einer Frau zusammen, deren Wiege in unserem östlichen Nachbarland stand. Einem Land, wo am ersten Werktag nach den Weihnachtsfeiertagen in den 20-Uhr-Nachrichten Berichte aus den großen Krankenhäusern des Landes ausgestrahlt werden, in deren Bilanz gezogen wird, wie viel 100 polnische Bürgerinnen und Bürger als Notfälle auf den Intensivstationen weilen, weil sie sich an den Feiertagen überfressen haben. Im Anschluss an die Nachrichten gibt es dann auch noch einen Brennpunkt zu diesem Thema. Es kann deshalb schon mal sein, dass sich meine Jeans in den ersten Tagen des neuen Jahres nicht wirklich gängig schließen lässt. Zum Glück bin ich aber noch im Besitz einer wunderschönen sandfarbenen Stretchcord-Hose, die dann immer gute Dienste leistet und die von Männern meines Alters ob ihrer schier grenzenlosen Bequemlichkeit ohnehin sehr geschätzt wird. Also Jeans oder Stretchcord, ich bin gerüstet und mein Kletterhosen-Geschmacksgewissen ist rein. Das war nicht immer so und ich gestehe, auch ich habe wieder den guten Geschmack gesündigt. Hier nun meine Beichte. Wen Sie nicht interessiert oder wer nicht an die geheimnisvoll reinigende Kraft, die der Buße innewohnt, glauben mag, dem sei empfohlen, entweder eine Geschichte weiter zu blättern, sich in einen chinesischen Schnellimbiss zu begeben oder vielleicht in der Zwischenzeit, nur ein Vorschlag, den Flüssigkeitsstand seiner Scheibenwaschanlage zu überprüfen, wenn ihm danach ist. Den tapfer Weiterlesenden kann ich nun aber an dieser Stelle leider eine kleine historische Ausschweifung über die unterschiedlichen Beinkleidmodelle, die mich bisher auf den Bergen der Welt umhüllten, nicht ersparen. Natürlich habe ich beginnend mit den frühen 70ern sämtliche Moden mitgemacht. Graue Kniebundhosen mit Hammerköcher. blaue Kniebundhosen ohne Hammerköcher, braune Kniebundhosen mit doppeltem Lederbesatz am Hosenboden für den Dülfersitz, grüne Kniebundhosen ohne doppelten Lederbesatz am Hosenboden für den Dülfersitz, Kniebundhosen, schwarze Korthosen mit 42er Schlag, blaue Adidas Trainingshosen mit breiten Streifen, blaue Adidas Trainingshosen mit schmalen Streifen, weiße Malerlatzhosen, weiße Malerhosen, fliederfarben gefärbte Malerhosen, dreckige Malerhosen, urzeitkrebsfarbene Malerhosen, blaue Arbeitshosen, braune Arbeitshosen, graue Jogginghosen mit gelben Seitenstreifen, schwarze Radlerhosen, bunte Radlerhosen, ganz bunte Radlerhosen, entsetzlich bunte Radlerhosen, irgendwelche Wandershorts, abgeschnittene Jeans, nicht abgeschnittene Jeans und Korthosen. So, das waren sie, glaube ich. Na, wirklich? Hast du da nicht? Okay, ich gebe es zu. Da waren noch zu Kniebundhosen umgearbeitete, mit Flicken übersäte Jeans, schwarze Boller-Jogginghosen, blaue Puma-Trainingshosen mit Silberstreifen, kurze blaue Adidas-Plastik-Leichtathletikhosen und veilchenfarbene Gymnastikhosen mit Ethno-Muster. Schade, die hatte ich schon erfolgreich verdrängt. Teilt man also die Anzahl der von mir zum Klettern missbrauchten Beinkleider durch die Anzahl der Jahre, in denen ich das tat, so wird schnell klar, dass ich meine Hosen etwa so häufig wechselte, wie die Menschen ihre Liebhaber, von denen man sagt, sie wechselten ihre Liebhaber wie ihre Unterhosen. Aber nur einmal habe ich mir von einem der beschämend hohen Honorare, die mir mein Verleger von Zeit zu Zeit überweist, eine echte Kletterhose der Marke E9 gekauft. Knielang, sandfarben, schick, trendy, hip, cool, die Zierde einer jeden Boulder-Modenschau, ein Traum. Gebracht hat es nichts. Und wie sehr habe ich mich kürzlich geärgert, als nach einem meiner narbenmachenden Stürze frisches Blut auf sie tropfte, auf die teure Hose. Ist übrigens dank Persil-Tabs mit Kurzwaschformel einwandfrei wieder rausgegangen. Kann ich empfehlen, wenn es einem nicht egal ist, ob man Blutflecken auf der Kletterhose hat. Persil-Tabs mit Kurzwaschformel. Doch niemals, ich betone niemals, habe ich schwuchtelhaft buntschillernde, eng anliegende Lycras besessen oder habe meiner Umgebung Aerobic-Strickstulpen zugemutet, die angeblich dazu angetan sein sollten, das stoppelhaar besetzte Stückchen Bein zwischen Kletterhose und Schuh zu verbergen. Nein, niemals. Und es zählt zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen, in alten Rotpunktheften zu blättern, um mich an den sich gockelhaft spreizenden und windenden Lycra-Leggings-Trägerinnen und Trägern zu ergötzen. Diese abscheulichen Entgleisungen leben übrigens in der Neuzeit als grausige Aldi-Capri-Hosen und zweckentfremdete TCM-Laufhosen mit Reflektorstreifen weiter. Übertroffen werden diese operettenhaft glänzenden Papageienstrumpfhosen meines Wissens nur von einer besonders widerwärtigen Form der Beinverhüllung. Nein, ich meine damit nicht diese komischen Zip-Off-Hosen, obwohl ja schon der Name allein Auge und Ohr in unzumutbarer Weise beleidigt. Und sie sehen auch irgendwie immer gleich aus, egal ob sie nun von Adidas, Fjällräven, Jack Wolfskin, Brax oder Royal Robins gefertigt werden. Im Katalog von Royal Robins heißen sie übrigens Zip-and-Go-Pants. Wow, Zip-and-Go-Pants. Apropos, gibt es eigentlich noch Redlefsen, die Würstchen mit dem Reißverschluss? Zwei für jetzt, zwei für später? Na egal, Zip-and-Go. Zip and go. Oh, ich mache gerade eine lustige Erfindung. Zip-off-Hosen, bei denen die Reiß teilweise durch Klettverschlüsse ersetzt werden, die heißen dann Zippenhafthosen. Doch egal, ob Zip and go, Zip-off oder Zip, Die Teile sind offenbar beliebt und im Grunde ja auch entsetzlich praktisch. Kauft man doch quasi 2 bis 3 Hosen zum Preis von einer und kann, wenn man sich in Regionen mit stark schwankenden, mal Beinverhüllungs-, mal Beinfreiheit heischenden Temperaturen befindet, ruckzipp mit einem gewagten Vorort-Striptease seine Beine in mehreren Stufen bis hin zur Outdoor-Hotpants den Blicken seiner Umgebung, damit meist der öffentlichen Lächerlichkeit preisgeben, ohne dabei den Klettergurt ausziehen zu müssen. Wirklich eine feine Sache. Aber an der Spitze der nach oben offenen Hosenpeinlichkeitsskala stehen für mich die offenbar vor allem in den östlichen Beitrittsgebieten nach wie vor beliebten und dort immer wieder anzutreffenden, tja, Hosen. Hosen kann man eigentlich dazu nicht sagen. Das sind diese Dinger, die man in den 80er Jahren in den Muckibuden unter dem Namen Camouflage-Pants zu am Arm tief ausgeschnittenen Achselhaar zur Schau stellenden Muscle-Shirts trug. Berühmt gemacht hat sie Olli Dietrich in Samstagnacht in seiner Rolle als korvettfahrender, sonnenbebrillter Harburger Vorstadtzuhälter Mike Hansen. Vom Muster her eine Art Tarnhose, nur eben kakelbunt und unförmig wie ein deutsches Steuergesetz. Man sieht darin aus wie eine Mischung aus Konfettitüte und Balkan-Guerilla auf Urlaub. Sie sind, ich lege mich jetzt hier zumindest vorläufig fest, der Höhepunkt dessen, was die Kletterer jemals ihrer Umgebung an Ausbünden schlechten Geschmacks zugemutet haben. Und wenn ich es mir recht überlege, vielleicht war es ja doch einmal einem solchen Camouflage-Exemplar vergönnt, an einem kühlen Maiabend im Brunkenser Wald den dort ungeduldig wartenden Musikanten Töne zu entlocken. Wer weiß. Und wenn es so war, das ist gewiss, hatten die Urzeitkrebse an den Gestaden der romantischen Pläne in jener Nacht jede Menge Spaß.